Irgendwann zwischen den Jahren 30 und 36 starb Jesus von Nazareth am Kreuz. Geht es nach seinen AnhängerInnen, ist er 3 Tage später auferstanden und als Gottes Sohn zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt.
Soweit war man sich in der frühen Kirche einig. Aber es gab im frühen Christentum auch immer viel Streit. Etwa 300 Jahre nach Jesu Tod gab es nun eine große Auseinandersetzung um die Dreieinigkeit. In welchem Verhältnis standen Vater, Sohn und Heiliger Geist zueinander? Wie lässt sich Dreifaltigkeit denken bei nur einem Gott? Das ist der Kern und das Alleinstellungsmerkmal des Christentums. Und da fangen die Probleme erst an.
Das ist zwar erstmal eine innerkirchliche Frage, aber sie hatte auch politische Auswirkungen. Denn geklärt werden sollte diese Streitfrage auf dem Konzil von Nicäa. Und das beriefen nicht die Bischöfe ein oder der Papst, sondern der römische Kaiser. Die Auswirkungen dieses Konzils waren also auch politischer Natur und prägten das Verhältnis von Kirche und Staat. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Einfach Antike. Heute geht es um ein spätantikes Thema und um ein christliches. Das Konzil von Nicäa im Jahr 325, also vor 1700 Jahren, sollte Einigkeit in Glaubensfragen stiften. Und eine dieser Fragen war die Frage nach der Dreifaltigkeit. In welchem Verhältnis stehen Gott Vater und der Sohn zueinander? Und was ist eigentlich mit dem Heiligen Geist? Wenn ihr euch jetzt denkt, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wie schwer kann das bitte schon sein? Ich bin bei der Recherche irgendwann geistig ziemlich abgehängt worden und deshalb freue ich mich umso mehr, dass heute wieder Sebastian mit dabei ist. Sebastian ist nämlich unter anderem katholischer Theologe und darf heute mal in einfachen Worten erklären, was denn eigentlich das Problem mit der Entität Christus war.
Ich gebe mir Mühe. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit dabei bin. Aber auch wenn ihr nicht gläubig seid oder einer anderen Religion angehört, ist das trotzdem ein Thema für euch. Denn wir haben es ja eben schon mal angedeutet. Es geht hier nicht nur um eine innerkirchliche Frage, sondern auch um das Verhältnis von Staat und Kirche. Und hier wurden im 4. Jahrhundert Grundlagen gelegt, die Europa danach über Jahrhunderte geprägt haben. Aber jetzt sind wir schon wieder beim Ausblick. Fangen wir doch lieber damit an, wie denn die Situation des Christentums war, kurz bevor das Konzil von Nicäa stattfand.
Ja, das ist noch der Part, bei dem ich ruhigen Gewissens behaupten kann, dass ich mich einigermaßen auskenne. Im Jahr 325 befinden wir uns schon in der Spätantike. Was das Christentum angeht, kann man sagen, dass um das Jahr 300 immer mehr Menschen zu dieser Religion fanden. Vor allem im Osten des Römischen Reichs und in den Städten gab es recht viele Christen und es wurden immer mehr. Und das, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch verfolgt wurden. Das hatte verschiedene Gründe. Den normalen Menschen, wenn man das so sagen kann, waren die Christen oft suspekt, weil viele von ihnen zurückgezogen lebten und sich an komischen Orten aufhielten, zum Beispiel bei Begräbnisstätten. Auch Kannibalismusvorwürfe gab es. Hauptsächlich ging es aber um religiöse Gründe, weil die Christen nicht am Kaiserkult teilnahmen und sich weigerten, dem Kaiser zu opfern. Damit gefährdeten sie das Staatswohl. Der traditionelle Glaube in Rom war eine Verwebung von Staat und Religion. Staat und Religion gingen Hand in Hand. Man glaubte, wenn es den Göttern gut geht, geht es dem Staat auch gut. Öffentlich praktizierte Religion war eben auch wichtig, um die römischen Göttinnen und Götter um die Unterstützung für politische Vorhaben zu bitten, zum Beispiel bei Kriegen. Religion war keine reine Privatsache. Wer bei diesen großen öffentlichen Handlungen nicht mitmachte, sorgte dafür, dass die Götter sich möglicherweise abwandten. Also es ist eine Vermischung von religiösen und politischen Gründen. Die Christen können den Kaiser aber nicht als Gott verehren und ihm Opfer darbringen. Das geht mit ihrem Glauben an einen Gott nicht überein.
Und daher kam es im 3. Jahrhundert auch zu Verfolgungen gegen die Christen. Das hatte es vorher auch schon gegeben, aber ältere Christenverfolgungen waren in der Regel lokal begrenzt und auch nicht immer vom Staat getragen. Das änderte sich nun. Hinter den Christenverfolgungen im 3. Jahrhundert stand das staatliche Ziel, die Kirche vollständig im gesamten Römischen Reich zu zerschlagen. Dazu ist es nicht gekommen und die kaiserlichen Anordnungen wurden auch sehr unterschiedlich umgesetzt. Vor allem bei der letzten Welle der Christenverfolgung unter Diokletian und Galerius kann man zum Beispiel feststellen, dass es im östlichen Teil viele blutige Hinrichtungen gab, im westlichen Teil deutlich weniger. Hier war eher Zwangsarbeit, zum Beispiel in Steinbrüchen, das Mittel der Wahl. Daran sind Leute im Endeffekt natürlich auch oft gestorben. Aber es ist nochmal ein bisschen anders, als Leute von vornherein in einem Gerichtsprozess zum Tode zu verurteilen und grausam hinzurichten.
Die Verfolgung der Christen von staatlicher Seite endete im Jahr 311 mit dem Toleranzedikt des Kaisers Galerius. Galerius war bereits todkrank und es war klar, dass er in absehbarer Zeit sterben würde. In seinem Edikt stellte er fest, dass das mit der Verfolgung eben alles nichts bringt. Galerius hatte wohl Angst um die Stabilität im Reich nach seinem Tod. Er war der Kaiser des Ostens, da gab es, wie gesagt, deutlich mehr Christen als im Westen. Sie waren eine Minderheit, aber eine recht große und eine recht schnell wachsende Minderheit. Dieses Toleranzedikt ist nicht sehr schmeichelhaft für die Christen formuliert. Galerius nennt sie eigenwillig und dumm, aber solange sie die öffentliche Ordnung nicht störten, sollten sie von ihm aus in Kirchen zu ihrem Gott beten. Das ist das Ende der Christenverfolgungen im Römischen Reich. Und wie gesagt, weil Galerius kurz darauf starb, hinterließ er das Problem mal für seine Nachfolger. Die mussten sich jetzt irgendwie dazu verhalten.
Man bringt das Toleranzedikt auch immer mit einer anderen Person in Verbindung, nämlich mit Kaiser Konstantin. Zu dem kommen wir jetzt auch, weil er für das Christentum im Römischen Reich eine große Rolle spielte. Aber er beendete nicht die Christenverfolgung im Römischen Reich. Die war bereits beendet. Auch Konstantin räumte den Christen aber das Recht ein, nach ihren Bräuchen zu leben. Das ist die Mailänder Vereinbarung aus dem Jahr 313. Aber er räumte dieses Recht nochmal ein. Der erste, der den Christen Religionsfreiheit zugestand, war Galerius. Aber reden wir über Konstantin, in dessen Regierungszeit das Konzil von Nicea ja auch fällt.
Gerne. Also ich zeichne jetzt hier nicht alle Stationen von Konstantins Karriere nach. Aber Konstantin wird im Jahr 306 von den Truppen zum Kaiser ausgerufen, nachdem sein Vater, der ebenfalls Kaiser war, verstorben ist. Das sorgt für viele Konflikte, die wir hier aber mal übergehen. Konstantin sitzt zunächst mal keineswegs fest im Sattel, sondern hat mehrere Konkurrenten. Einer davon ist Maxentius. Und gegen den führt er im Jahr 312 Krieg. Es kommt zur Schlacht an der Milvischen Brücke, unmittelbar vor den Toren Roms. Diese Schlacht ist deswegen so berühmt, weil es laut den Quellen ein göttliches Zeichen gab. Konstantin soll entweder im Traum den Auftrag erhalten haben, das Christusmonogramm auf den Schilden der Soldaten anbringen zu lassen, als Zeichen dafür, dass man unter dem Schutz des christlichen Gottes steht, oder er soll am Himmel ein Kreuz gesehen und die Worte gehört haben, unter diesem Zeichen wirst du siegen. So oder so, Konstantin nahm den Schutz des christlichen Gottes für sich in Anspruch und siegte in der Schlacht tatsächlich. Sein Gegner Maxentius kam in der Schlacht zu Tode und Konstantin war der unangefochtene Herrscher des Westteils des Römischen Reiches. Ein Jahr später gibt er mit dem Kaiser des Ostteils eine Vereinbarung heraus, die Mailänder Vereinbarung. Diese gewährte Religionsfreiheit im Römischen Reich, also nicht nur den Christen, sondern allen. Trotzdem muss man sagen, dass das Christentum eine besondere Rolle darin spielt.
Genau, denn nach und nach wurden in den nächsten Jahren auch Regelungen getroffen, die das Christentum massiv begünstigten. Galerius hatte 311 die Christenverfolgung beendet, aber es waren ja noch viele Punkte ungeklärt. Während der Christenverfolgungen wurde zum Beispiel auch kirchliches Eigentum und kirchliche Ländereien beschlagnahmt. Die wurden der Kirche zurückgegeben. Außerdem erhielten Kirchen oft Wiedergutmachungen und Kleriker Steuerfreiheit, weil sie sich um öffentliche Aufgaben kümmerten. Das gesparte Geld wurde häufig in karitative Arbeit gesteckt. Das ist einer der Gründe, warum das Christentum zu dem Zeitpunkt so viel Zulauf hat. Es kümmerte sich um Arme und Menschen ohne Perspektive. Außerdem wurden Bischöfe jetzt staatliche Beamte und durften Recht sprechen. Also mit Konstantin veränderte sich sehr viel für das Christentum und auch für den römischen Staat. Von einer konstantinischen Wende zu sprechen, hat also eine Berechtigung.
War Konstantin denn Christ?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Konstantin ließ sich im Jahr 337 auf dem Sterbebett taufen. Wenn man die Taufe als Maßstab für das Christsein nimmt, also wenn man davon ausgeht, dass Christ ist, wer im Namen Gottes getauft ist, dann war Konstantin sozusagen Last-Minute-Christ. Es war in der Antike üblich, dass man Erwachsene taufte. Also Kindstaufen gab es nicht. Das heißt, man musste das aus eigenem Antrieb wollen und sich darauf meistens mehrere Jahre vorbereiten. Von jemandem, der getauft war, konnte man also schon erwarten, dass er sich mit dem Glauben auseinandergesetzt hatte. Ob man da bei einem Kaiser dieselben Maßstäbe anlegte, wissen wir allerdings nicht. Dadurch, dass Konstantin aber erst im letzten Moment getauft wurde, hat er zum Beispiel wahrscheinlich nie die Eucharistie empfangen, also das letzte Abendmahl. Auch die steht ja für einen besonderen Bund zwischen Gott und Menschen. Was Konstantin wirklich über das Christentum dachte und wie tief er die christliche Lehre tatsächlich verstanden hat, lässt sich nicht so genau sagen. Wir würden heute aber eher sagen, dass er ein Christ war. Denn sein Wunsch, Christ zu werden, kam aus einer tiefen religiösen Überzeugung. Das kann man zum Beispiel aus Briefen herauslesen, die er geschrieben hat. Aufgrund seiner traditionellen römischen Prägung muss man aber sogar auch die Frage stellen, ob er wirklich nur an einen Gott, den christlichen Gott, glaubte. Vor seinem Erlebnis an der Milvischen Brücke war Konstantins favorisierter Gott zum Beispiel der römische Gott Sol Invictus, den er ganz besonders verehrte und als seinen persönlichen Schutzgott auserwählt hatte, ohne die Existenz von anderen Göttern in Frage zu stellen. Tauschte Konstantin Sol Invictus nun einfach aus und nahm den christlichen Gott als Schutzgott? Oder hat er wirklich verstanden, was Monotheismus ist? Das lässt sich leider kaum beantworten.
Schade, dass man das nicht so genau weiß. Das ist zu dem Zeitpunkt aber ja noch ein Phänomen im christlichen Glauben. Die Menschen, die über das Judentum den Weg zum Christentum gefunden hatten, für die war das mit dem einen Gott meistens ziemlich klar. Aber gerade Menschen aus dem griechischen und römischen Kulturraum waren zu dieser Zeit noch oft auch Christen und nicht ausschließlich Christen. Dieser strenge Monotheismus war der griechischen und römischen Kultur fremd. Und es dauerte etwas, bis das bei allen Christen durchgesickert war. Zurück zu Konstantin. Im Jahr 324 besiegte Konstantin dann auch den Kaiser des Ostteils. Er herrschte nun also wieder über das Gesamtreich. Damit waren die politischen Verhältnisse jetzt klar. Und nur ein Jahr später fand das Konzil von Nicäa statt. Aber warum eigentlich?
Konstantin berief das Konzil ein, weil er Angst um die Einheit der Kirche hatte. Es gab auch einen konkreten Anlass, der für diese Sorgen verantwortlich war. Und zwar geht es hier um die großen Zentren des frühen Christentums und zunächst mal gibt es eine Auseinandersetzung im ägyptischen Alexandria. Es ist ein Streit darum, welche Rolle Christus hat und wie er zu Gott Vater steht. Seit 318 lehrte in Alexandria nämlich ein Presbyter, also ein Priester mit dem Namen Arius, dass es eine Zeit gab, in der er nicht war.
Was soll das denn heißen?
Das bezieht sich auf Christus als Sohn Gottes. Das grundsätzliche Verhältnis von Vater und Sohn kann man aus der Bibel gut ableiten. Zum Beispiel aus dem Anfang des Johannesevangeliums, aber auch aus anderen Stellen. Im Johannesevangelium heißt es am Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und etwas später, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit geschaut. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Also das Wort ist Fleisch geworden, Christus ist das Wort. Im Griechischen steht da Logos. Das heißt auch, es gab Christus eben als Wort, als Logos, schon bevor er in Menschengestalt auf die Erde kam. So weit, so unstrittig. Dass Christus schon vor seinem Wirken auf der Erde existierte, die sogenannte Präexistenz, und dass er danach als Mensch auf die Erde kam, daran zweifelte erstmal niemand.
Was war dann das Problem?
Die Frage war, wie lange vorher existierte der Sohn? Arius war der Auffassung, dass Gott Vater zuerst da war und dass der Sohn von ihm geschaffen wurde. Lange, lange bevor unsere Welt erschaffen wurde zwar, aber dass der Sohn vom Vater geschaffen sei. Das heißt, der Sohn steht unter dem Vater. Gott Vater ist ewig und vor aller Zeit entstanden, der Sohn aber nicht, denn er ist vom Vater hervorgebracht. Dementsprechend muss es eben eine Zeit gegeben haben, in der er nicht war.
Und das sahen andere Leute anders, nehme ich jetzt mal an.
Oh ja, denn wenn der Sohn geschaffen ist, dann ist er ja notwendigerweise Teil der Schöpfung. Das wirft dann die Frage auf, wie denn ein Geschöpf, das selbst Teil der Schöpfung ist, die Schöpfung erlösen kann. Arius' Lehre stellt in Frage, ob Christus mit seinem Tod uns alle erlöst hat. Das war für einen Großteil der Christen nicht hinnehmbar. Zum Beispiel nicht für den Bischof von Alexandria. Von dort stammt ja auch Arius. Und Bischof Alexander von Alexandrien exkommunizierte Arius daraufhin. Also das sollte man in dem Sinne nicht überbewerten, als dass das in der Antike recht häufig vorkam. Wenn Leute abweichende Positionen vertraten, wurden sie in der Antike wirklich sehr häufig exkommuniziert.
Also das ist richtig, es ist aber ja trotzdem ein heftiger Schritt.
Auf jeden Fall.
Wenn du exkommuniziert wurdest, warst du ja nicht mehr Teil der kirchlichen Gemeinschaft. Du wurdest ausgeschlossen und vielleicht am wichtigsten, dein Seelenheil stand auf dem Spiel, weil du ja etwas Falsches glaubst. Ich denke, dabei geht es auch nochmal um einen Kern des Christentums und auch anderer Offenbarungsreligionen wie des Islam und des Judentums. Und das ist dieser absolute Wahrheitsanspruch. Das Christentum beansprucht für sich, die eine Wahrheit zu kennen. Und das bedeutet dann eben auch, wenn da jetzt jemand wie Arius kommt und eine abweichende Position einbringt, dann stellt der nicht mal einfach nur seine Meinung zur Diskussion, sondern er weicht von der universellen Wahrheit ab. Die Kirche ist die Nachfolgerin der Aposteln. Wer im Namen der Kirche predigt, verbreitet die eine Wahrheit. Das heißt, wer da jetzt mit einer abweichenden Position kommt, verkündet automatisch die Unwahrheit. Das vielleicht noch dazu, warum Häresie, Ketzerei, also das Verbreiten abweichender Positionen, so ein Riesenproblem für alle Religionen ist, die beanspruchen, die absolute Wahrheit zu kennen. Über Wahrheit gibt es eben keine zwei Meinungen. Aber damit zurück zu Arius, der wurde also rausgeschmissen.
Ja, aber er hatte sehr einflussreiche Freunde. Er wandte sich an Eusebius von Nikomedien und Eusebius von Caesarea. Die waren ebenfalls Bischöfe. Und die waren der Meinung, dass Arius recht hatte. Damit stand die Einheit der Kirche auf dem Spiel. Denn wie gerade schon gesagt, irgendwer musste ja jetzt zwangsläufig Unrecht haben und einen falschen Glauben predigen. Das bemerkte dann auch Kaiser Konstantin und der sprach ein Machtwort. Er beorderte alle Bischöfe nach Nicäa, in der Nähe von Konstantinopel, in die Sommerresidenz des Kaisers. Die sollten den Streit lösen und sich auf eine Position einigen.
Eingeladen waren 800 Bischöfe aus dem Westen des Reichs und 1000 aus dem Osten. Es kamen nicht alle, so viel ist sicher, aber zwischen 200 und 300 Bischöfe waren in Nicäa anwesend. Wir haben eine Liste von 194 Unterzeichnern der Ergebnisse des Konzils, so viele waren es also mindestens. Aber es ist auch sicher, dass diese Liste nicht vollständig ist. Später wird in den Quellen meistens die Zahl von 318 Teilnehmern erwähnt. Das dürfte aber eine Anspielung auf das Alte Testament sein, wo die Rede davon ist, dass Abraham 318 Knechte hatte. Das Konzil von Nicäa gilt damit als erstes ökumenisches Konzil. Die Ökumene ist übrigens die gesamte bewohnte Welt. Bei ökumenischen Konzilien geht es also um Fragen, die alle Christen weltweit betreffen. Das ist etwas anders als heute. Also heute verstehen wir darunter ja meistens einen Dialog zwischen verschiedenen christlichen Konfessionen, also zum Beispiel zwischen Protestanten und Katholiken. Dass es um die gesamte Welt ging, stimmt für Nicäa zumindest so weit, als dass wirklich alle eingeladen waren. Es fällt aber auf, dass vor allem Vertreter aus dem Osten des Reiches kamen. Zum einen hatten die es natürlich nicht so weit, zum anderen war das Christentum im Osten des Reiches viel weiter verbreitet und hatte auch deutlich mehr große Denker hervorgebracht. Aber trotzdem, es kamen auch bedeutende Vertreter nicht. Der Bischof von Rom, also der Papst, kam beispielsweise nicht und ließ sich vertreten. Das war übrigens Papst Silvester I., der Papst, der am 31.12. verstorben ist und nachdem der letzte Tag des Jahres Silvester heißt. Aber das nur am Rande. Für Konstantin ist das Ziel, dass sich die Bischöfe und Vertreter irgendwie einigen. Es ist ihm auch ziemlich egal, worauf. Hauptsache, es ist eine einheitliche Position gefunden und er muss als Kaiser nicht mit Unruhen im Reich rechnen. Das darf man nämlich sicher auch nicht vergessen, Konstantin sah sich als Friedensstifter. Das war die Aufgabe eines Kaisers. Dementsprechend war er in erster Linie daran interessiert, dass der Konflikt beigelegt wurde. Wurde er denn beigelegt?
Beigelegt ja, geeinigt wurde sich aber nicht. Es wurde viel diskutiert auf dem Konzil. Die einen vertraten erbittert die Position des Arius. Der war selbst bei dem Konzil auch anwesend und konnte seine Lehre, dass Christus Gott untergeordnet ist, noch einmal vorbringen. Auf der anderen Seite gab es die Gruppe, die das widerlegen wollte und einen neuen Begriff ins Spiel brachte. Homoousios, wesensgleich. Vater und Sohn sind vom gleichen Wesen und lassen sich nicht voneinander trennen. Der Vater ist der Sohn und der Sohn ist der Vater. Und dann gibt es noch die sogenannte originistische Mittelgruppe. Die vertreten später eine Wesensähnlichkeit, befinden sich also in der Mitte zwischen den Positionen und sind auch gegen eine Verurteilung des Arius. Es wurde viel über das Homoousios gestritten und weil man sich nicht einigen konnte, machte letzten Endes Konstantin Druck. Er hatte mehrmals Kompromissvorschläge gemacht, die abgelehnt wurden und nun stellte er sich auf eine Seite. Er wies die Lehre von Arius zurück. Konstantin stimmte dafür, dass Gott und Sohn Homoousios wesensgleich seien. Auf Basis dessen sollte jetzt ein Glaubensbekenntnis formuliert werden.
Solche Glaubensbekenntnisse gab es bis dahin viele. In der Regel musste man die aufsagen, wenn man getauft wurde. Diese waren oft sehr ähnlich, aber im Grunde hatte zumindest jeder Bischofssitz ein eigenes. Jetzt sollte es also ein gemeinsames Glaubensbekenntnis für alle geben.
Dementsprechend wurden auch erst einmal mehrere Glaubensbekenntnisse vorgeschlagen. Am Ende fand man aber eine Version. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als Einziggeborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat und am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten.
Da steht ja jetzt ganz klar drin, eines Wesens mit dem Vater. Hat Arius das unterschrieben?
Nein, fast alle Bischöfe haben, wohl auf Druck des Kaisers, dieses Bekenntnis am Ende unterzeichnet. Aber Arius und zwei weitere Bischöfe aus Ägypten weigerten sich standhaft, das zu unterschreiben. Sie alle wurden noch auf dem Konzil nach Illyrien verbannt, durften aber alle bereits 327 oder 328 zurückkehren. Es ist nicht ganz klar, was mit Arius danach passiert ist. Aber vermutlich ist er kurz darauf gestorben, bevor es zu weiteren Konflikten kommen konnte. Also er sorgte für keine weiteren Konflikte mehr. Aber es war längst nicht alles gut oder geklärt.
Hatte das Konzil denn sein Ziel erreicht?
Ich denke, dabei sollte man auf zwei Dinge schauen. Zum einen, hat Konstantin seine Ziele erreicht? Und zum zweiten, haben die Christen ihre Ziele erreicht? Fangen wir bei Konstantin an. Konstantins Ziel war es, die Einheit des Reiches herzustellen. Das ist ihm nicht gelungen. Der Streit war nicht gelöst. Auf Druck des Kaisers unterschrieben viele das Glaubensbekenntnis von Nicäa, widerriefen ihre Zustimmung aber später wieder. Wie sehr das Problem nicht gelöst war, sieht man am weiteren Umgang mit Arius. Arius durfte nach kurzer Zeit auf Geheiß des Kaisers aus der Verbannung zurückkehren. In Alexandria ist mittlerweile Athanasius Bischof. Das war ebenfalls jemand, der sich in Nicäa vehement für die Homoousios-Formel eingesetzt hatte und sich deutlich gegen Arius geäußert hatte. Der weigerte sich schlicht, Arius in Alexandria wieder aufzunehmen. Der Kaiser musste Druck auf den Bischof in Alexandria ausüben und verbannte jetzt Athanasius. Dass der Streit nicht noch weiter eskalierte, liegt wohl daran, dass Arius kurz darauf gestorben ist. Konstantin schwenkte recht bald nach dem Konzil von Nicäa auch um. Das zeigt die Rückholung des Arius aus dem Exil, aber zum Beispiel auch die Tatsache, dass Konstantin sich am Ende seines Lebens taufen ließ. Es ist übrigens eine arianische Taufe. Also die Einheit des Christentums war in keiner Weise hergestellt. Es war eher noch mehr gespalten als vorher. Die zweite Frage ist, hat das Christentum sein Ziel erreicht? Grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass es definitiv ein Erfolg war, dass der römische Kaiser die Bischöfe einlud und respektierte.
Wir sollten uns an der Stelle vielleicht nochmal in Erinnerung rufen, dass erst 15 Jahre zuvor die Christenverfolgung geendet hatte. Auf dem Konzil saßen noch Leute, die schwer von den Christenverfolgungen gezeichnet waren, weil sie sich eben schon 15 Jahre zuvor zum Christentum bekannt hatten. Da saßen Leute, die das zwar offensichtlich überlebt hatten, denen aber zum Beispiel Augen ausgestochen wurden oder die nicht richtig laufen konnten, weil ihnen Sehnen durchtrennt wurden und so weiter.
Genau. Insofern war man hier mit der Anerkennung durch den Kaiser und durch den Staat einen gewaltigen Schritt weiter. Theologisch kam man aber nicht so richtig zu einem Ergebnis. Für das Christentum ging es theologisch auf dem Konzil darum, Klarheit über das Verhältnis von Gott Vater und Gott Sohn zu bekommen. So richtig gelungen ist das nicht. Vor allen Dingen gelingt es nicht, das aus der Bibel abzuleiten. Man muss bibelfremde Begriffe wie eben dieses Homoousios bemühen. Dieser Begriff der Wesensgleichheit kommt eigentlich aus der antiken Philosophie. Und es gelingt auch nicht, die eine Auffassung davon durchzusetzen, was wesensgleich denn nun bedeutet. Das bringt die Dreifaltigkeitslehre erst einmal in eine Krise. Wenn Vater und Sohn gleichen Wesens sind, sind sie dann nur Erscheinungsformen des einen Gottes? Das will man ja auch nicht. Vater, Sohn und Geist sind ja drei eigenständige Gestalten. Aber wie bekommt man das damit zusammen, dass sie alle dasselbe Wesen haben? Auf der anderen Seite tut sich auch das Problem auf, wenn das drei eigenständige Entitäten sind, gibt es dann drei Götter? Das steht ja im diametralen Widerspruch zur christlichen Lehre von dem einen Gott. Das war ein Problem, das der Arianismus leichter lösen konnte. Die wichtigen theologischen Fragen waren also nach dem Konzil auch nicht gelöst. Und auch die Frage, was Orthodoxie, also die richtige Lehre ist, war bestenfalls halbherzig angegangen worden. Man hatte auf dem Konzil zwar mit großer Mehrheit die Lehre des Arius verurteilt, aber sich danach wieder von der Verurteilung distanziert. Dementsprechend kam der Arianismus, auch wenn Arius mittlerweile tot war, in den Jahren nach dem Konzil auch wieder und war durchaus erfolgreich. Gerade im Westen des Reiches, wo es nicht so viele Menschen gab, die mit der jüdischen Gedankenwelt vertraut waren, war der Arianismus als Form des Christentums deutlich leichter an die Leute zu bringen.
Dass hier in theologischer Hinsicht von Einigung keine Rede sein kann, sieht man, denke ich, auch ganz gut daran, wie viele Synoden es im 4. und 5. Jahrhundert gab. Offensichtlich bestand da noch Diskussionsbedarf. Wir gehen die jetzt nicht alle durch. Auf jeden Fall bildeten sich mehrere Gruppen im Christentum. Das wurde politisch auch dadurch nicht besser, dass jetzt zwei Söhne Konstantins regierten. Es gab also wieder zwei Kaiser. Und die waren große Rivalen und unterstützten dementsprechend unterschiedliche Positionen. Es kam zu einer Spaltung der Kirche in Ost und West. Man exkommunizierte sich nun fleißig gegenseitig und irgendwann merkte man aber, dass man so nicht weiterkam und die zahlreichen Synoden sollten eine Einigung zwischen den Splittergruppen herbeiführen. Auch Athanasius, der Bischof von Alexandria, ist jetzt wieder zurück und zusammen mit drei Kirchenvätern aus Kappadokien schaut er sich die Begriffe, um die hier gestritten wird, mal genauer an. Er kommt am Ende zu dem Schluss, dass es ein göttliches Wesen in drei Personen gibt.
Damit sind wir dann auch endlich am vorläufigen Ende des Streits. Auf dem Konzil von Konstantinopel wurde der Streit um die Dreifaltigkeit im Jahr 381 endlich erstmal beigelegt. Der Arianismus wurde noch einmal zurückgewiesen. Inzwischen hatte sich übrigens auch noch die Frage aufgetan, was ist denn eigentlich mit dem Heiligen Geist? Auch da gab es im 4. Jahrhundert immer noch Leute, die leugneten, dass auch der Geist göttlich sei. Am Ende setzte sich nach viel Streit im Kern das Glaubensbekenntnis von Nicäa durch, ergänzt durch einige Abschnitte zum Heiligen Geist. Das ist das sogenannte Niceno-Konstantinopolitanum und der Text geht dann so. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Und die eine heilige christliche und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt.
Also das kommt mir auch irgendwie bekannt vor.
Ja, das ist der Text, der heute als großes Glaubensbekenntnis immer noch in den verschiedenen Kirchen zu finden ist.
Ja, okay, das habe ich schon mal gehört. Ich muss sagen, ich hatte mir das mit der Dreifaltigkeit aber leichter vorgestellt. Also es gab auch danach noch weitere Konzilien, zum Beispiel in Ephesus und in Chalkedon, die weitere Fragen klären sollten. Die gehen wir aber heute nicht mehr durch. Also halten wir fest, ein göttliches Wesen in drei Personen, richtig?
Richtig.
Finde ich immer noch schwierig.
Ja, verstehe ich.
Also der theologische Streit war nun erstmal beigelegt. Kommen wir zu einer Beurteilung des Ganzen. Du hast es ja gerade schon gesagt. Im Kern hatte das Konzil von Nicäa das eine Glaubensbekenntnis der verschiedenen christlichen Kirchen bis heute hervorgebracht. Das, was da drin steht, sind die Basics, auf die sich alle irgendwie einigen konnten. Das musste man anerkennen, um Christ zu sein.
Und mit dem Konzil von Nicäa und der Zeit Konstantins passiert es das erste Mal, dass es zu einer Vermischung von Kirche und Staat kommt. Das war bis dahin nicht so. Die Kirche war eine Organisation einer Minderheit. Jetzt wird sie auf einmal staatstragend. Der Kaiser sieht sich als Schutzherr des Christentums und der Kirche und gleichzeitig auch als vom christlichen Gott auserwählter Herrscher. Klingt alles schon ziemlich nach Mittelalter, oder? Hier bei Konstantin liegen die Grundlagen dafür. Das ist der Ausgangspunkt des Gottesgnadentums im Mittelalter.
Ja, also das ist historisch auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Arius' Lehre wird schließlich als Irrlehre abgetan. Gibt es denn heute noch Arianer?
Nein, der Arianismus hat die Kirche zwar einige Jahre lang beschäftigt, aber am Ende kommt man bei den Konzilien von Nicäa und Konstantinopel auf eine gemeinsame Formel. Und damit stirbt der Arianismus auch irgendwann aus.
Also alle Gruppen, die sich über die Jahrhunderte von der katholischen Kirche abgespalten haben, erkennen auch das Niceno-Konstantinopolitanum an. Also meine erste Bitte wäre, könnt ihr dafür mal einen leichter auszusprechenden Begriff erfinden? Und meine zweite Frage, stimmt das?
Ja, im Kern ist das richtig. Also auch die protestantischen Kirchen, die anglikanische Kirche, die verschiedenen östlichen, orthodoxen Kirchen und so weiter erkennen dieses Glaubensbekenntnis alle an. Erst seit der Neuzeit gibt es Strömungen, die das Bekenntnis von Nicäa ablehnen. Das sind zum Beispiel die Unitarier, die deshalb so heißen, weil sie die Dreieinigkeit grundsätzlich ablehnen. Dementsprechend natürlich auch das Glaubensbekenntnis von Nicäa. Das ist eine Glaubensrichtung, die aus Ungarn und Rumänien stammt und heute aber auch in den USA und Kanada verbreitet ist. Daneben lehnen die Zeugen Jehovas das Glaubensbekenntnis auch ab. Für sie ist Jesus geschaffen. Das geht also schon eher wieder in die Richtung, die Arius vertreten hat. Die Mormonen sind auch nicht dabei und auch einige Pfingstkirchen, die meistens eher in die Richtung ein Gott in drei Erscheinungsformen, aber nicht in eigenständigen Personen tendieren. Aber in der Masse gehören die allermeisten Christen heute einer Strömung an, die zu diesem Bekenntnis von Nicäa und Konstantinopel steht. Und das finde ich schon erstaunlich, wenn man bedenkt, wie uneinig sich die christlichen Konfessionen oft sind.
Ich denke, man kann also schon sagen, dass das Konzil von Nicäa eine gewisse Relevanz bis heute hat. Und es feiert in diesem Jahr, also 2025, sein 1700-jähriges Jubiläum. Deshalb war es uns auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge wert. Ich habe auf jeden Fall heute wieder einiges über das Christentum gelernt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Kern wirkt das immer so einfach und so selbstverständlich. Und wenn man dann tiefer reingeht, kriegt man aber doch schnell Kopfschmerzen. Deswegen fand ich diesen theologischen Blick darauf heute auch sehr spannend. Ich bedanke mich bei dir, Sebastian, dass du wieder mit dabei warst.
Sehr gerne, ich komme gerne wieder.
Das freut uns und wir haben dich auch immer gerne mit dabei. Ihr könnt jetzt schon mal überlegen, ob es nächstes Jahr, also 2026, Jubiläumsthemen gibt, die wir unbedingt bei unserer Planung berücksichtigen sollten und uns dann gerne einen Kommentar dalassen.
In der Zwischenzeit könnt ihr gerne auch auf Einfach Antike auf YouTube vorbeischauen oder auf dem Blog einfach-antike.de. Dort kommen jetzt auch wieder regelmäßiger Beiträge.
Ja, sehr gut. Du wirst noch Influencer. Und wir freuen uns, wenn auch ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut.
Bis dann.